Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pflegegestalten, dem Podcast für die professionelle Altenhilfe. Mein Name ist Friederike Schild und ich bin Redakteurin für die Zeitschriften Altenheim und CareKonkret. Einmal im Monat präsentieren wir Ihnen hier interessante Gesprächspartner und Themen aus der Altenpflege, die die Branche in Bewegung bringen. Und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das in diesen Zeiten zunehmend an Bedeutung gewinnt. Denn vor allem durch den Klimawandel, aber auch politische und wirtschaftliche Umbrüche kommt es leider immer wieder häufiger zu Situationen, die auch die Pflegeeinrichtungen schwer treffen können. Ob Überflutungen, Stromausfälle, Pandemien oder andere Notfälle, gerade Pflegeheime und Dienste, die ja für so eine vulnerable Gruppe in der Bevölkerung zuständig sind, sollten so gut wie möglich auf Krisen und Notfälle vorbereitet sein. Auch die Maßstäbe und Grundsätze geben in ihren neuesten Fassungen vor, dass Pflegeanbieter derartige Konzepte vorhalten müssen. Es ist also höchste Zeit zu handeln. In der heutigen Folge von Pflege gestalten wollen wir Ihnen deshalb einmal ganz praxisnah zeigen, wie solche Konzepte aussehen können, beziehungsweise was ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen tun können, um sich für den Fall der Fälle vorzubereiten. Und dazu kommen heute sogar drei Personen zu Wort. Starten werden wir gleich mit Silke Cavarero. Sie leitet das zentrale Qualitätsmanagement bei der K&S-Gruppe und wird etwas über Notfallkonzepte in der stationären Pflege berichten. Anschließend spreche ich mit Marie-Louise Mangelsdorf, die das Qualitätsmanagement der Advita Pflegedienst GmbH leitet und das Thema aus Sicht eines vorrangig ambulanten Themas beleuchtet. Und ganz zum Schluss gibt es einen kurzen Einblick in ein wissenschaftliches Projekt, das sich ebenfalls mit dem Thema Krisen- und Notfallkonzepte in der Pflege beschäftigt. Also wir haben heute einiges vor, deswegen starten wir gleich einmal und ich begrüße Silke Cavarero von der K&S-Gruppe. Herzlich willkommen, Frau Cavarero.
Schönen guten Tag.
Hallo, schön, dass Sie da sind.
Danke.
Ja, Frau Cavarero, ich hatte es Ihnen schon mal so ein bisschen angekündigt. Wir haben immer Rubriken hier bei unserem Podcast. Und damit steigen wir auch gleich ein in unsere Einstiegsfrage. Und ich frage Sie, wie möchten Sie, wenn es denn einmal der Fall sein sollte, gepflegt werden?
Ich bin ja ein Kind der Pflege. Das heißt, ich bin gelernte Krankenschwester und habe meinen Beruf eigentlich immer mit sehr, sehr viel Liebe und Leidenschaft gemacht. Und das würde ich mir wünschen, dass die Menschen, die auch in der Zukunft Pflege umsetzen, mit sehr viel Wertschätzung ihre Menschen betreuen und pflegen.
Ja, dann steigen wir einmal etwas näher ein. Vielleicht können Sie einmal kurz die K&S-Gruppe ganz kurz vorstellen. Was gibt es dort für Bereiche, auch vor allen Dingen neben der stationären Pflege, wie viele Einrichtungen gibt es?
Die K&S-Gruppe ist breit aufgestellt. Wir haben insgesamt 36 pflegerische stationäre Einrichtungen. Wir haben 11 ambulante Pflegedienste und wir haben 7 Tagespflegen. Wir sind bundesweit aufgestellt und haben auch viele Standorte mit Wohnen mit Service. Wir haben einige Besonderheiten bei uns in der K&S-Gruppe und ich denke, das macht auch unser Konzept aus, dass wir unter anderem auch unsere Einrichtungen selber bauen. Das heißt, konzeptionell starten wir vom ersten Moment an gemeinsam dieses Thema und haben eben da auch ganz viel Einfluss darauf, dies zu steuern und so zu gestalten, wie wir das dann auch mal umsetzen wollen.
Dann steigen wir einmal ein in das Thema Krisen-Notfallkonzepte. Sie haben es ja schon angedeutet. Sie haben sich bei der K&S-Gruppe und mit den Einrichtungen vertiefend mit dem Thema beschäftigt und auch Notfallkonzepte entwickelt. Und da haben Sie schon berichtet, dass Sie sich vor allem auf mögliche Stromausfälle vorbereitet haben. Erläutern Sie doch einmal bitte den Hintergrund dazu, wie es überhaupt dazu gekommen ist und wie Sie dabei vorgegangen sind.
Also grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich immer ein Krisenmanagement haben und schon hatten. Das heißt, dass wenn Notfälle eintreten, wir in der Lage sind, unsere Fachkompetenzen aus den einzelnen Bereichen relativ schnell zusammenzuholen. Jetzt ist der Stromausfall eine ganz besondere Situation. Ist ja schon fast ein Jahr her, haben ganz viele über das Thema Blackout gesprochen. Das heißt, das ist ja so das Worst-Case-Szenario im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Dass es dann auch tatsächlich wahrscheinlich gemacht hat, dass sowas, vielleicht nicht ein Blackout, sondern vielleicht ein Brownout, mal eintreten könnte. Daraufhin haben wir uns Gedanken gemacht, was passiert denn dann? Das hat natürlich unmittelbar Konsequenzen für die Einrichtung, gerade in den stationären Einrichtungen. Es ist kein Licht mehr da. Die Bewohner haben unmittelbar Gefährdungen, die vorher nicht da waren, im Winter noch viel größer als im Sommer. Die Mitarbeiter sind nur noch eingeschränkt in der Lage, auf ihre Hilfsmittel zuzugreifen. Das heißt, Wir haben festgestellt, dass das eine sehr, sehr kritische Situation ist. Und damit haben wir uns eben Gedanken gemacht, was können wir als Träger, als Sofortleistung organisieren und anbieten, damit wir sofort oder relativ schnell sicherstellen können, dass es unseren Bewohnern oder allgemein gesprochen unseren Kunden gut geht, ohne dass wir auf Hilfe von außen warten müssen.
Was haben Sie dann gemacht genau?
Wir haben uns angeschaut, wie unsere Häuser ausgestattet sind. Ich habe ja gesagt, wir haben ein paar davon. Und dann ist es natürlich auch so, dass einige Häuser schon länger existieren als andere, das heißt baulich andere Voraussetzungen haben. Und dann haben wir so mal summarum geschaut, was können wir dann bieten oder gestalten, dass alle ein Minimum an Leistung hinterher auch anbieten können für unsere Bewohner. Zum Beispiel ist es so, dass wir alle Einrichtungen, egal ob älter oder ganz neu, mit einem Stromanschluss ausgestattet haben, dass wenn beispielsweise das THW anrollt und uns von extern mit Strom versorgen möchte, wir das ganz problemlos bei uns an die Hausleitung anschließen können. Das ist
also so ein Notstromaggregat ist das dann?
Nee, ja, also von extern, genau. Der THW kommt dann ja auch mit einem großen Anhänger. Die haben ein Notstromaggregat und dass man das ohne weiteres anschließen kann. Das war so der erste Ansatz. Dann kam es ja dazu, dass dadurch, dass die Maßstäbe und Grundsätze eine Vorgabe formuliert haben, ganz, ganz viele Gefahrenabwehrbehörden auch aktiv geworden sind und natürlich neben dem, was sie als Aufgabe haben, die Sicherstellung in Krisensituationen kommuniziert haben, wenn ein absoluter Krisenfall eintrifft, haben die natürlich auch nur begrenzte Mittel und sie haben eindeutig signalisiert, dass wir uns Gedanken machen müssen, es kann nicht jeder versorgt werden, was machen wir denn dann? Als wir realisiert haben, dass die Gefahrenabwehrbehörden natürlich nicht jede Einrichtung bundesweit versorgen können, auch wenn die natürlich immer regional unterwegs sind und Verantwortung haben, haben wir uns überlegt, was wir dann noch anschaffen können, um unsere Einrichtungen zu bedienen. Wir haben natürlich nicht in jedem einzelnen Haus ein riesengroßes Notstromaggregat stehen. Das ist natürlich auch mit vielen Kosten verbunden, was natürlich auch erstmal leistbar sein muss. Wir haben uns eben überlegt, dass wir bestimmte Regionen oder wir haben Regionen festgelegt mit einem gewissen Radius, dass die immer dann aus einem Notfallpaket schöpfen können. Und ich denke, da muss man auch mal differenzieren. Es gibt große Notstromaggregate, die tatsächlich eine Normalversorgung sicherstellen können, wenn sie dann angeschlossen sind. Und es gibt Netzersatzanlagen, das heißt, es sind Aggregate, die ein gewisses Strompaket mitbringen, will ich mal pauschal sagen, sodass man für einige Stunden oder eben auch nur einige Produkte oder Hilfsmittel bedienen kann. Und wir haben eben beides. Das heißt, wir haben kleine Pakete, dass wir eine schnelle Lösung haben, wenn es akut eintrifft. Und wir haben riesige Notstromaggregate, davon aber eben nicht viele, die wir in einem Notfallzentrallager gebunkert haben und die wir dann in die entsprechende Einrichtung transportieren würden.
Ah, okay. Das heißt, Sie würden sogar über mehrere Tage dann die Versorgung noch aufrechterhalten können, wenn das der Fall ist.
Genau, tatsächlich. Also im Worst-Case-Szenario können wir unsere Einrichtung in voller Montur betreiben. Wir sind komplett leistungsfähig und autark.
Verstehe. Und wir haben es ja auch schon kurz angerissen. Es gibt ja eben die Vorgaben in den Maßstäben und Grundsätzen. Die sind ja relativ neu formuliert, dass die Träger so etwas vorhalten sollen. Wie bewerten Sie denn diese Vorgaben? Also ist das überhaupt für die Einrichtungen so umsetzbar? Ist das auch aus Ihrer Sicht sinnvoll, wie es da formuliert ist? Wie würden hilfreich für die Einrichtung? Wie würden Sie sagen, ist diese Formulierung getroffen worden?
Grundsätzlich denke ich, ist das eine gute Sache, dass man eine Anregung gibt, dass Einrichtungen sich damit beschäftigen müssen. Wir wohnen in Deutschland in einem Land, was uns ganz, ganz viel Sicherheit bietet. Und ich denke, dass dieses Thema vielleicht nicht unbedingt präsent war. Wir haben uns darauf verlassen, dass wir immer jederzeit Hilfe bekommen. Und wie ich schon sagte, durch so Situationen wie den Krieg in der Ukraine, unberechenbare Zukunftsvisionen, wird sowas natürlich ganz anders präsent. Und damit, denke ich, haben die gut daran getan, auch die Einrichtung aufmerksam zu machen. Die Forderung, da ganz konkret Dinge zu tun oder in welchem Umfang sie umgesetzt werden müssen, ist natürlich immer schwierig, weil man muss ja schauen, wo der einzelne Anbieter, die einzelne Einrichtung steht und was die überhaupt leisten können. Ich würde mir für die Zukunft wünschen, wenn es solche Vorgaben gibt, dass man auch an dieser Stelle mehr Vernetzung vorantreibt. Jetzt ist wieder jeder einzelne Träger daran, Konzepte zu entwickeln oder auch Investitionen zu tätigen. Wenn man sowas von vornherein als Verbund planen würde oder eben auch als Vorgabe definiert, dass zum Beispiel die Gefahrenabwehrbehörden lokal gestärkt werden, um dann im Worst-Case-Szenario die Einrichtungen zu unterstützen, wäre vielleicht auch ein Ansatz gewesen. Also ich will das nicht grundsätzlich kritisieren. Hier und da könnte man Details weiter ausdenken oder weiter ausformulieren.
Verstehe. Sie haben ja wirklich jetzt sehr viele Maßnahmen ergriffen und Vorkehrungen getroffen. Das ist ja für viele Einrichtungen so in der Form gar nicht möglich, dass sie sich jetzt vor allen Dingen auf einen möglichen Stromausfall so weit vorbereiten, auch tatsächlich mit eigenen Notstromaggregaten. Was würden Sie denn vielleicht so kleineren Einrichtungen als Tipp mitgeben, so aus Ihren Erfahrungen, was sie zumindest tun können, um sich vorzubereiten oder um ein gutes Krisenkonzept zu entwickeln? Was sind so die wichtigsten Punkte aus Ihrer Sicht dabei?
Also ich denke, dass jede Einrichtung, egal wie groß sie ist, die ganz einfachen Maßnahmen auf jeden Fall umsetzen kann. Und das sind die, die ich ja auch für meinen Haushalt tätigen würde oder getan habe, dass man zum Beispiel Taschenlampen im Haus hat und vielleicht auch eine Ersatzbatterie dazu, dass man von vornherein plant, für die Versorgung der Bewohner in der Küche immer einen Vorrat zu haben. Das muss ja nicht Frischware sein, das geht auch gar nicht. Da gibt es natürlich Dinge, die man planen kann und die man tun kann, die jetzt in erster Linie nicht viel Geld kosten und wo die Mitarbeiter aber, und das ist eben auch das Wichtige dabei, eine Struktur dazu brauchen. Das heißt, sie müssen geschult sein. Wenn das Licht ausgeht, kommt vielleicht auch eine Art Panik oder Unsicherheit auf bei Mitarbeitern wie auch bei den Bewohnern und dass es da einen klaren roten Faden gibt. Und das ist das Allerwichtigste. Man muss nicht sofort ein Notstromaggregat schalten, aber man muss auf jeden Fall wissen, wer hat welche Aufgabe und wie sichern wir unsere Bewohner.
Verstehe. Und wie sieht das aus mit der Finanzierungsfrage? Also gerade wenn so größere Anschaffungen getätigt werden, gibt es eine Möglichkeit, das zu refinanzieren irgendwie in Absprache mit den Kassen oder haben Sie das jetzt alles selber erstmal geschultert?
In diesem Fall haben wir das aus eigener Kraft gemacht und ich bin mir fast sicher, dass aktuell da noch keine Refinanzierung angedacht ist. Zumindest ist noch nichts Konkretes dazu ausformuliert. Ist natürlich auch schade, dass dann der Träger oder dass man abhängig ist, inwiefern ein Träger sich solche Anschaffungen leisten kann oder nicht. Es wäre schön, wenn im Vorfeld natürlich geklärt ist, wo kommen solche Gelder her oder wo kann man sich etwaige Förderungen holen, um sowas umsetzen zu können.
Ja. Wunderbar. Vielen Dank, Frau Cavarero, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Ja, stationäre Einrichtungen sind natürlich besonders betroffen, wenn tatsächlich einmal ein solcher Notfall eintreten sollte, da die Menschen ja dort leben und auch versorgt werden. Aber auch ambulante Dienste bzw. die Menschen, die ambulant versorgt werden, sind angehalten, sich auf solche Ereignisse einzustellen, da auch die betroffenen Menschen auf die Versorgung ja angewiesen sind. Und hier spielen natürlich auch noch andere Aspekte eine Rolle, wie in der stationären Pflege. Zum Beispiel Verkehrswege oder die Erreichbarkeit. Und darauf wollen wir jetzt im nächsten Gespräch eingehen. Deswegen begrüße ich an dieser Stelle Marie-Luise Mangelsdorf. Hallo.
Hallo.
Sie hat für die Advita Pflegedienst GmbH das Qualitätsmanagement geleitet und in diesem Zuge auch ein Krisenkonzept erarbeitet. Vielleicht können Sie einmal ganz kurz vorstellen, was das für ein Unternehmen ist, wie groß ungefähr, was man sich da so drunter vorstellen kann.
Sehr gerne. Also die Advita Pflegedienst GmbH ist ein Unternehmen, was 1994 gegründet wurde auf dem Zuge der Einführung der Pflegeversicherung. Und wir sind vorrangig im Bereich der ambulanten Pflege unterwegs, haben über 40 ambulante Pflegedienste in ganz Deutschland, vornehmlich in Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt, aber auch in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg. Und wir kombinieren die ambulanten Pflegeleistungen mit teilstationären Leistungen, nämlich mit der Tagespflege und bieten an wenigen einzelnen Standorten noch vollstationäre Einrichtungen an, dann aber alle mit dem Schwerpunkt für Patienten mit Intensivpflicht bzw. Beatmungspflicht. Unser Herz schlägt also sozusagen vor allen Dingen für die ambulante Pflege und wir kombinieren diese mit allen verschiedenen Leistungsbereichen im ambulanten Setting wie dem betreuten Wohnen, den Pflegewohngemeinschaften zusammen mit der Tagespflege, in der Regel unter einem Dach, in einer alten Schule oder auch in einem alten Hotel.
Ja, wunderbar. Und in diesem Zuge haben Sie sich auch mit dem Thema Krisenkonzept beschäftigt. Gab es denn da vielleicht mal irgendwas in der Vergangenheit im Hinblick auf Hochwasser oder irgendwelche anderen Zwischenfälle, was so also den Ausschlag gegeben hat oder wodurch mal Erfahrungen mit dem Thema gemacht werden mussten?
Tatsächlich, das war vor meiner Zeit. Ich habe 2014 bei der Advita Pflegedienst GmbH angefangen als Leitung des QM. Und wir hatten im Jahr 2002 ja ein ziemlich dramatisches Elbehochwasser und dort waren direkt auch Standorte von uns betroffen, wo dann also unsere Patienten, unsere Kunden, vor allem die betreuten Wohnen lebten, evakuiert werden mussten mit Booten, mit Schlauchbooten, tatsächlich auch aus ihrer Häuslichkeit gerettet wurden vom technischen Hilfswerk. Und meine Kollegen berichten auch heute noch davon, wie dramatisch das durchaus war und dass man natürlich im ersten Moment eigentlich überhaupt keinen Plan hat und gar nicht weiß, wo bekomme ich jetzt Campingliegen her, wo bekomme ich Decken her, wo bekomme ich Gas- und Campingkocher her, um eben die älteren und häufig auch pflegebedürftigen Menschen zu versorgen. Also das Elbehochwasser ist für viele meiner Kolleginnen und Kollegen immer noch im Gedächtnis. Ich selbst habe es nicht miterlebt in meiner Tätigkeit, aber wir haben durchaus auch die ein oder andere Idee im Rahmen des Krisenkonzeptes entwickelt, aufgrund der Erfahrung vom Elbehochwasser vor allem im Jahr 2002.
Ja, das sind natürlich Erfahrungen, die man nicht unbedingt machen möchte und denen man auch nicht so alltäglich begegnet. Ne? Und ja, wie kam es denn dann konkret dazu, dass Sie gesagt haben, so wir wollen jetzt wirklich ein konkretes Konzept aufstellen und uns näher mit dem Thema beschäftigen? Wie sind Sie daran gegangen?
Wir haben ja in den Maßstäben und Grundsätzen im Sozialgesetzbuch seit 1.12. verpflichtend des vergangenen Jahres für die Tagespflegen die Ergänzung, um eben dieses Krisenkonzept, was Leistungsanbieter eben verfassen müssen. Und wir haben genau das Gleiche seit dem 1.1. diesen Jahres auch für die ambulanten Pflegedienste. Und das haben wir natürlich zum Anlass genommen, da unsere Bestrebungen und auch unsere Bemühungen nochmal zu intensivieren. Die Idee eines Krisenkonzeptes, vor allen Dingen im Zuge auch der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine, aber auch immer mal wieder der Unsicherheit auch in Deutschland und Europa hinsichtlich eines Blackouts, hatten wir eigentlich schon in den vergangenen Monaten, bevor es dann auch durch den Gesetzgeber in die MUCS quasi übertragen wurde, immer schon mit dem Gedanken gespielt, wir müssen uns mit diesem Thema befassen. Sicherlich hat auch die Corona-Pandemie gezeigt, dass wir bei häufig akuten Krisen, mit denen wir vorher alle, glaube ich, noch nie was zu tun hatten, dass wir erstmal alle nicht so richtig wussten, wo geht die Reise hin und was können wir tun. Und meine Kollegen und ich, gerade im Qualitätsmanagement, haben uns eigentlich geschworen, dass uns so eine Situation, wo wir so völlig unvorbereitet sind, dass uns so eine Situation eigentlich nicht nochmal passieren darf. Weil wenn wir nicht handlungssicher sind, wie können wir dann für unsere Mitarbeiter vor Ort an den Standorten und vor allen Dingen auch für die Kunden Sicherheit ausstrahlen? Und deshalb haben wir da schon lange drüber nachgedacht, auch als Lehre aus der Pandemie und haben uns eigentlich seit Oktober, November intensiv damit auseinandergesetzt und haben uns auch fokussiert zunächst auf das Thema Stromausfall. Vielleicht können wir da auch gleich nochmal drauf eingehen, warum wir erstmal gesagt haben, wir klammern die anderen Bereiche. Die Maßstäbe und Grundsätze sprechen ja zum Beispiel auch von Bombenfunden, von Bränden, gerade im Tagespflegebereich. Die haben wir so ein Stück weit erstmal ausgeblendet, weil wir gesagt haben, wenn es zu einer Krise kommt, unabhängig einer Gesundheitskrise wie Corona, dann wird vor allen Dingen Stromausfall ein großes Thema sein. Das wäre vielleicht auch so der Tipp an die Hörerinnen und Hörer. Im Bereich des Brandschutzes gehen wir ja eigentlich davon aus, dass wir Regelungen schon haben. Jede Tagespflege wird ein Brandschutzkonzept haben. Auch jeder Pflegedienst wird für seine Diensträume gegebenenfalls ein Evakuierungskonzept haben, Flucht- und Rettungswegepläne, sodass man dort zunächst das Rad nicht neu erfinden muss. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie waren wir alle gezwungen, in ganz Deutschland alle Einrichtungen, egal in welchem Bereich wir uns befinden, ein Pandemiekonzept aufzustellen, sodass wir auch dort gedanklich quasi einen kleinen Haken dran setzen konnten. Womit wir uns aber noch nie befasst haben, explizit ist das Thema Stromausfall. Und da fiel es uns in zwei Bereichen relativ schwer am Anfang. Wir haben zunächst mal uns vorgestellt, wenn der Strom tatsächlich ausfällt, welche Türen lassen sich nicht mehr manuell öffnen? Welche Geräte sind tatsächlich betroffen? Und gerade in der Tagespflege haben wir es dann tatsächlich auch mal durchgespielt, indem man einfach auch mal den Hauptschalter ausmacht, nach Absprache mit Vermieter und mit Haustechnik, nicht, dass man da mehr kaputt macht, als dass man Erfahrungen gewinnt. Aber das kann ich jedem nur raten. Schalten Sie mal den Strom aus Und Sie werden staunen in Ihrer Einrichtung, vor allen Dingen in der Tagespflege, welche Geräte nicht mehr funktionieren, vor welchen Türen Sie auf einmal stehen, die mit Selbstverständlichkeit aufgehen, wenn der Strom da ist, Sie dann aber diese Türen manuell öffnen müssen. Also das war sicherlich die eine Herausforderung, erstmal sich vorzustellen, wo sind wir abhängig von Strom, welche Türen, welche Mechanismen funktionieren nicht mehr. Und die zweite Herausforderung dann natürlich im ambulanten Pflegedienst ist, ja, welchen Einfluss haben wir als ambulanter Pflegedienst, welchen Sicherstellungsauftrag haben wir tatsächlich im Falle eines Stromausfalls? Dann wird es natürlich noch abstrakter, weil, wie Sie schon in Ihren einleitenden Worten gesagt haben, es natürlich ein Unterschied ist, ob ich in einer Pflegeeinrichtung tätig bin oder ob ich zum Beispiel im betreuten Wohnen oder tatsächlich mobil mit den Autos unterwegs bin. Und da ist der Fokus des Konzeptes natürlich eher ein anderer, nämlich die Compliance der Patienten zu fördern, sie zu beraten. Bitte bereiten Sie sich darauf vor, weil wir als Pflegedienst je nach Leistung natürlich nur gewissen Einfluss haben und im Zweifel, wie Sie richtig sagen, können wir sie überhaupt nicht mehr anfahren. Also das waren so die beiden Herausforderungen. Zum einen überhaupt sich mal vorzustellen, was geht denn nicht mehr? Und zum anderen aber auch abzugrenzen, halt stopp, ambulante Pflege ist der Einflussbereich, unser Verantwortungsbereich natürlich ein ganz anderer als in der Tagespflege oder in der vollstationären Pflege.
Und was machen Sie jetzt, wenn der Strom ausfällt? Also wie haben Sie sich dann auf diesen Notfall vorbereitet?
Also wir haben ganz klassisch erstmal in beiden Settings geguckt, womit bevorraten wir uns. Haben dann also überlegt, auch in ein Konzept geschrieben, in eine Checkliste, welche Dinge sollten wir da haben. Im ambulanten Pflegedienst sind das ganz klassisch die Taschenlampen. Wir haben also gesagt, jedes Auto, jede Tour, wir haben tourenbezogene Autos, jedes Auto braucht mindestens eine Taschenlampe und bitte natürlich auch Ersatzbatterien für den Fall, dass der Strom ausfällt und ich muss in die Häuslichkeit eines Kunden und muss mich ja da irgendwie orientieren. Wir haben Trillerpfeifen angeschafft und die auch in beiden Bereichen. Für den Fall, dass zum Beispiel im betreuten Wohnen der Hausnotruf ausfällt von einem Patienten und er somit die Möglichkeit hat, im Zweifel über eine Trillerpfeife sich bemerkbar zu machen. Das geht natürlich nur dann, wenn der ambulante Pflegedienst in der Nähe ist. Ja, wenn es eine klassische ambulante Versorgung ist, außerhalb eines Settings, eines Gebäudes, wird es natürlich schwierig. Aber für den Fall haben wir tatsächlich Trillerpfeifen auch angeschafft und gesagt, um auch, dass Mitarbeiter sich untereinander verständigen können. Ja, weil Telefone im Zweifel nicht mehr gehen. Wir haben dann also auch überlegt, okay, wir dokumentieren elektronisch. Was machen wir, wenn irgendwann von unseren Endgeräten der Strom weggeht? Das heißt, jeder Pflegedienst ist gebeten worden, eine gewisse Vorlage oder einen gewissen Vorrat an Dokumentenvorlagen in Papierform, in analoger Form vorzuhalten. Und das Gleiche betrifft natürlich auch wichtige Informationen über den Kunden. Wenn der Strom ausfällt, funktioniert auch kein Drucker mehr. Wenn dann im Zweifel eine Krankenhauseinweisung stattfindet, dann kann ich eben nicht ad hoc Dokumente ausdrucken, der letzte Krankenhausbericht, Diagnosen. Also auch da sind wir nochmal sensibel vorgegangen und haben überlegt, welche Dokumente sollten aktuell immer in Papierform vorliegen. Und was wir als letztes gemacht haben, wir haben eine Schulung konzipiert für unsere Mitarbeiter, die wir auch zur Pflicht machen. Das bedeutet, einmal im Jahr muss jeder Mitarbeiter eine E-Learning-Schulung absolvieren. Und da geht es vor allen Dingen auch nochmal zum Sensibilisieren, wie gehe ich eigentlich mit Pflegehilfsmitteln um, wenn der Strom ausfällt. Ein Aha-Erlebnis, was wir hatten, wir haben uns mit unseren elektrischen Pflegebetten befasst. Wir haben in der Tagespflege ein Pflegebett im Therapiezimmer, aber natürlich liegen und leben unsere pflegebedürftigen Patienten auch in Pflegebetten, nämlich in der eigenen Häuslichkeit. Und was uns gar nicht so bewusst war, dass wenn der Strom weg ist und dieses Pflegebett nicht über einen Ersatzakku verfügt, dass ich dann sozusagen das Pflegebett in der Regel nur noch einmal verstellen kann. Das war eine ganz wichtige Information für unsere Mitarbeiter, sodass wir gesagt haben, wenn es zu einem Stromausfall kommt, dann muss eigentlich euer erster Griff zum Pflegebett sein. Und jetzt stellen Sie sich einfach vor, ich habe Sie in eine schiefe Ebene gelegt, weil das wichtig ist für Ihre Ventilation der Lunge zum Beispiel oder auch für eine Prophylaxe eines Dekubitus. Dann muss der erste Schritt der Pflegekräfte tatsächlich sein, dieses Bett in eine alltagstaugliche Position zu bringen, weil das im Zweifel die letzte Position ist, die für einen gewissen Zeitraum geht.
Und wenn wir noch mal ganz kurz auf die MUCs zu sprechen kommen, haben Sie ja schon erwähnt, würden Sie sagen, das ist auch damit so ganz gut erfüllt oder worauf kommt es da auch vor allen Dingen an, um diese Vorgaben zu erfüllen?
Also die MOOCs bleiben ja sowohl im ambulanten Bereich als auch im teilstationären Bereich, sie bleiben ja sehr global. Sie sagen, lieber Pflegedienst, liebe Tagespflege, bitte bereite dich auf mögliche Szenarien vor. Mit welcher Regelungstiefe wir uns vorbereiten sollen, ist dort nicht definiert. Sie geben uns Beispiele, um welche Krisen es geht. Im ambulanten Dienst ist das Thema Bombenfund und auch Brand und Feuer rausgenommen. Da geht es im Allgemeinen um Naturkatastrophen und Pandemien. In der Tagespflege geht es eben auch noch um Evakuierungen im Rahmen von Bombenfunden oder Brandursachen. Sie bleiben da sehr global, sehr schwammig, was sicherlich auch nicht anders geht. Die MOOCs sind ja sozusagen eher eine Minimalanforderung an die Qualität der Einrichtung. Interessanter ist es dann definiert ja in Versorgungs- und Vergütungsvereinbarungen im Rahmen des Leistungsrechts. Ich glaube, man darf sich von den MOOCs nicht zu sehr einschüchtern lassen und denken, um Gottes Willen, ich brauche jetzt 50 Seiten für alle möglichen Eventualitäten. Überlegen Sie gut, was haben Sie schon? Stichwort ist Pandemiekonzept, Stichwort ist Brandschutzordnung. Und wo sagen Sie, was fehlt unbedingt? Und aus meiner Perspektive fehlt das Thema Stromausfall. Und konzentrieren Sie sich erstmal auf ein Krisenkonzept und verweisen Sie im Zweifel auf die Dokumente, die Sie schon da haben. Und stellen Sie sich vor allen Dingen die Frage, was ist denn das Bedrohendste in meiner Einrichtung? Und das ist sicherlich natürlich auch immer ein Feuer, aber dafür gibt es Regelungen. Aber das ist vor allen Dingen, wenn der Strom ausfällt.
Ja, damit sind wir leider auch schon so weit am Ende. Die Zeit ist relativ weit vorangeschritten, obwohl es sehr interessant ist. Man könnte dann noch sehr tief drin einsteigen. Ich möchte Ihnen natürlich noch unsere Abschlussfrage stellen, ganz kurz, bevor ich Sie entlasse sozusagen. Wenn Sie eine Minute mit unserem Bundesgesundheitsminister Herrn Lauterbach hätten, was würden Sie ihm gerade gerne sagen? Bitte nur ganz, ganz kurz.
Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass Sie bemüht sind, die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern und dort auch für eine Tariftreue gesorgt haben. Aber bringen Sie mehr Geld ins System, damit wir als Anbieter von Pflegeleistungen, die bereit sind, auch bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen und mehr Gehälter zu zahlen, damit wir überleben können, weil wir haben da ein Dilemma. Es kommt einfach viel zu wenig Geld ins System, um das dann auch wieder an die Mitarbeiter zurückgeben zu können.
Perfekt, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Mangelsdorf, auch für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, mit der Frage, wie die pflegerische Versorgung in Krisensituationen funktionieren kann, hat sich auch das Forschungsprojekt AUPIC beschäftigt. AUPIC steht für Aufrechterhaltung ambulanter Pflegeinfrastrukturen in Krisensituationen und wurde in den letzten 3 Jahren von der Redaktion Häusliche Pflege des Vinzenz Network, dem Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaften der Charité, dem Deutschen Roten Kreuz und dem Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften der Universität Tübingen durchgeführt. Mein Kollege Tim Walter aus der Redaktion der häuslichen Pflege war am Projekt beteiligt und hat mit dem Konsortialleiter Marco Krüger von der Universität Tübingen über die Projektergebnisse gesprochen und dieses Interview hören wir jetzt.
Hallo Marco, schön, dass du da bist.
Hi Tim, schön, da zu sein.
Wir haben ja gemeinsam das Forschungsprojekt AUPIC bestritten, so die letzten fast 3,5 Jahre. Und das hat ja jetzt gerade durch die neuen Maßstäbe und Grundsätze, die ja veröffentlicht wurden, nochmal ganz neue Relevanz bekommen. Magst du uns mal erzählen, worum es in AUPIC eigentlich ging und vor allem auch, wofür AUPIC steht? Das kann sich ja auch so erstmal fast niemand ableiten.
Das stimmt, das ist immer so eine Sache bei Forschungsprojekten. AUPIC, das steht für Aufrechterhaltung der ambulanten Pflegeinfrastrukturen in Krisensituationen. Was wir gemacht haben, ist, uns anzuschauen, wie können wir es schaffen, dass Pflegedienste im Alltag, aber eben auch in der Krise bestmöglich ihrer Arbeit nachkommen können. Also auch, wenn es ganz große Störungen so etwas gibt.
Und das passt natürlich zu den Maßstäben und Grundsätzen ziemlich gut. Wir hatten ja als ursprüngliches Beispielszenario für uns einen mehrtägigen Stromausfall, der dann quasi so eine ganze Ortschaft lahmlegt, in unserem Fall in Magdeburg, haben das ja dann aber auch ein bisschen ausgeweitet, weil wir ja gemerkt haben, oh, hier ist eine Corona-Pandemie, das ist eine Krise. Wir haben jetzt die neuen Maßstäbe und Grundsätze, wir hatten ein Hochwasser im Ahrtal, wir haben ja doch wirklich eine erhebliche Steigerung der Relevanz dann erfahren, mittendrin, was für uns natürlich eine super Sache war. Gleichzeitig wurden die Forschungsarbeiten ja durch dann die Corona-Pandemie etwas erschwert, aber wir haben, glaube ich, trotzdem gute Ergebnisse erzielt. Was sind denn so für dich so die zentralen Erkenntnisse, die wir so mitgenommen haben jetzt?
Ja, vielleicht bevor ich auf die Erkenntnisse zu sprechen komme, möchte ich nochmal auf diese Forschungsbedingungen kurz zu sprechen kommen, was du gerade gesagt hast, weil es ja wirklich verrückt ist. Wir sind gestartet 2018 mit der Idee, der Stromausfall ist wahrscheinlich das Schlimmste, was wir jetzt so für einen Pflegedienst, gerade im Intensivpflegebereich, uns vorstellen können. Und dann kommen wir mit dem Forschungsprojekt gerade zu Beginn, mit dem ersten Treffen. Und ein paar Tage später gehen wir halt in den ersten Lockdown und wir sind halt auf einmal so mitten in der Corona-Pandemie. Wir haben danach das Hochwasser am Ahrtal 2021 und dann Erft. Wir haben danach den russischen Angriff auf die Ukraine und immer spielt Pflege eine Rolle. Und wir wurden halt mehrfach von der Realität eigentlich eingeholt im Forschungsprojekt. Das ist auch was ich noch nie erlebt habe in einem anderen Forschungskontext. Das hat natürlich auch einen Einfluss gehabt, wie wir Forschung betreiben können, also wie oft wir Leute sehen können, wie oft wir uns gesehen haben wir natürlich auch in der Zeit. Das hat aber natürlich auch einen Einfluss auf unsere Ergebnisse gehabt. Also ganz interessant war zum Beispiel der Forschungspartner Charité, also das AOP-Konsortium, um das vielleicht nochmal kurz zu sagen, besteht aus uns, der Universität Tübingen, hier das Internationale Zentrum für Ethik in den Wissenschaften. Wir haben uns vor allen Dingen diese ganzen infrastrukturellen Kontexte angeguckt. Dann ist das Deutsche Rote Kreuz Generalsekretariat als Partner vor allen Dingen in der Rolle des Katastrophenschutzpartners mit dabei. Die Charité Universitätsmedizin Berlin ist mit der Pflegewissenschaft dabei und die guckt sich aus einer wissenschaftlichen Perspektive die Weiterentwicklung von Pflege an. Und dann seid ihr dabei als Vincents Network als Anwendungs- und Umsetzungspartner im Pflegebereich. Ne? Und die Charité hat eine empirische Erhebung gemacht, hat Interviews geführt und hat in der Pandemie natürlich festgestellt, dass Pflegefachpersonen sich mehr und mehr dann halt eben auch mit den pandemischen Bedingungen auskennen, was wir wahrscheinlich 2018 nicht so erlebt hätten. Also insofern sind wir mehrfach dort eingeholt worden. Ganz zentrale Erkenntnisse sind dennoch, dass Katastrophenschutz und Pflege ziemlich unterschiedliche Welten sind, die ziemlich wenig miteinander zu tun haben und die wir erstmal vernetzen müssen.
Genau, das war ja so eines unserer Ziele, auch zu gucken, was wissen die jeweiligen Beteiligten in so einer Krisensituation eigentlich über das, was eine Krise sein kann für ihre jeweiligen Institutionen, beispielsweise der Pflegedienst. Und gleichzeitig auch, was wissen die eigentlich gegenseitig übereinander? Und da haben wir wirklich gemerkt, die wissen erschreckend wenig, erwarten aber sehr viel vom jeweils anderen. Und da war es natürlich ein bisschen eins der Ziele, dass wir gucken, wie kann man die ein bisschen besser zusammenbringen? Wo sind vielleicht erste Ansätze für Kooperation? Welche Ideen gibt es da perspektivisch? Und wie könnte man da ein bisschen weiter vorangehen? Und da haben natürlich jetzt die einzelnen Partner sich auch so ein paar Sachen ausgedacht. Die Charité hat auch erste Ergebnisse. Kannst du uns dazu vielleicht ein paar zu sagen, zu dem, was die Charité gerade so für die ambulante Pflege auch erarbeitet hat?
Klar, also da sind wir schon wirklich eigentlich seit Planung des Forschungsprojekts hingekommen und haben gesagt, wir bräuchten so ein Notfallkonzept für Pflegedienste. Und das ist jetzt durch die Maßstäbe und Bundsätze natürlich jetzt in aller Munde, war vorher eher so ein Orchideenthema. Das haben die Kolleginnen und Kollegen von der Charité schon ausgearbeitet und da halt erstmal so einen ersten Entwurf gemacht. Der muss natürlich angepasst werden, der muss natürlich konkretisiert werden, der muss natürlich auch auf die Bedingungen von den einzelnen Akteurinnen und Akteuren da halt irgendwie runtergeschraubt werden. Und auf der anderen Seite haben wir, oder die Charité in dem Falle, hat Bildungsmaterialien entwickelt und hat da sich angeschaut, ja, wie können wir dann in Kurzschulungen so ganz wichtige Sachverhalte exemplarisch überbringen. Das ist in einem dreijährigen Forschungsprojekt nicht möglich, das ist dann als fertiges Produkt, das dürfen wir auch gar nicht so haben, weil das wäre natürlich marktverzerrend für alle, die da halt kommerziell an dem Markt tätig sind. Was wir aber machen dürfen, ist, den Weg dahin zu beforschen. Und das haben wir gemacht. Also wir sind ein ganzes Stück vom Produkt entfernt, aber wir haben erstmal Beispielinhalte entwickelt. Und das ist eine Hauptarbeit der Charité auch gewesen.
Genau, und diese Beispielinhalte dann auch digital verfügbar zu machen und wirklich ein bisschen aufzubauen wie ein E-Learning, das war ja auch eine der Rollen, die Vincents Network in dem Ganzen gespielt hat. Diesen Demonstrator nennt sich das dann in Forschungskontexten, den kann man sich dann jetzt auch zeitnah kostenfrei, komplett zugänglich im Internet mal anschauen. Da kann man sich diese Beispielschulung für Pflegekräfte, Pflegedienste dann auch einfach mal anschauen. Analog dazu hat das Deutsche Rote Kreuz eine kleine Vernetzungsschulung im gleichen Kontext erarbeitet, eben für die KatastrophenschützerInnen. Auch das kann man sich natürlich angucken. Und natürlich verschiedene Infomaterialien, die dann auch zum Download verfügbar sein sollen. Eine zentrale Aufgabe der Universität Tübingen und da des Interkulturellen Zentrums für Ethik in den Wissenschaften, also von euch, Marco, war ja auch bestimmte Politikempfehlungen zu formulieren. Also was muss denn eigentlich passieren, damit das besser wird jetzt in Zukunft, damit wir da auch von oben ein bisschen Unterstützung kriegen?
Ja, wir haben angefangen mit einer Kartierung, wer ist denn eigentlich als Akteur und Akteurin alles dabei in diesem ganzen Spiel? Und das ist eine unübersichtliche Anzahl an Institutionen, die da eine Rolle spielen. Haben wir versucht, das in eine handhabbare Menge an Politikempfindnissen unterzubrechen, weil irgendjemand muss das ja vielleicht auch umsetzen. Dann haben wir uns auf 5 geeinigt. Einerseits, und das ist, glaube ich, eine ganz zentrale, brauchen wir eine sozialräumliche Vernetzung. Also wir haben vorhin schon von Vernetzung gesprochen. Vernetzung funktioniert am besten vor Ort. Da kennen sich die Leute, da sind die im Alltag, da wissen die eventuell auch, wo der ein oder andere Bedarf ist. Da kann man halt schnell das machen, was im Katastrophenschutz immer in Krisenköpfe kennen heißt. Also man kann sich da schon einfach ganz vor Ort, ganz niedrigschwellig vernetzen. Das ist sehr wichtig. Das wird heute schon teilweise gemacht, aber da sind wir wirklich noch in den ersten Schritt in den Kinderschuhen. Zweite ist, und da hat insbesondere der Pflegebereich einen großen Nachholbedarf, so eine institutionelle Vernetzung, weil ab einer gewissen Stufe gibt es kaum noch Institutionen, die Pflegedienste vertreten, wo wir dann wissen, ja, also wenn wir mit Pflege sprechen wollen, dann gehen wir zu dieser Adresse, dann schicken wir da eine E-Mail und dann erreichen wir diesen Bereich. Das gibt es im Katastrophenschutzbereich, dadurch, dass das halt einfach auch eine Ländersache ist, dadurch, dass dann halt eben die Landkreise eine Rolle spielen, gibt es viel mehr, dass da so einfach konkrete AnsprechpartnerInnen zur Verfügung stehen. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, dass wir uns angucken müssen, wer hat denn eigentlich welche Ressourcen zur Verfügung? Weil was momentan ganz häufig gespielt wird, ist zu sagen, also bitte lieber Pflegedienst, mach doch nochmal das und mach doch nochmal jenes, schul da nochmal, halt nochmal ein bisschen was vor für den Krisenfall. Und das geht natürlich halt nur, wenn ich die Ressourcen zur Verfügung habe. Das kann ich mir aber nicht backen, dieses ganze Material, was ich da brauche. Die Zeit auch, um eine Weiterbildung machen zu können. Auf der anderen Seite ist der Katastrophenschutz ehrenamtlich getragen. Der kann auch nicht in der Katastrophe für jeden Bedarf, der in der Bevölkerung irgendwie bestehen könnte, zur Verfügung stehen. Also da müssen wir uns wirklich auch ehrlich machen und gucken, was brauchen wir denn da konkret an Ressourcen, um die übertragenen Aufgaben erfüllen zu können. Das ist eine Art Erwartungsmanagement. Das Vierte ist, dass wir eine Katastrophenvorsorge institutionalisieren müssen. Also, dass wir nicht bloß hingehen und sagen, in der Katastrophe schaffen wir dann eine bestimmte Maßnahme, sondern schon vor der Katastrophe zu überlegen, ja, wenn die Katastrophe kommen will, aber vielleicht auch bloß ein negatives Ereignis, ein Stromausfall kommt, was muss ich denn machen, damit das gar nicht jetzt zur Katastrophe wird? Also, dass wir schon gut vorbereiten. Und das Letzte ist schließlich, was du eben gesagt hast, diese Erwartungshaltungen nochmal miteinander abzugleichen, also ein Verständnis für die einzelnen Akteurinnen zu schaffen. Und das ist dann halt ganz viel auch Resultat von erfolgreicher Vernetzungsarbeit. Okay.
Nun sind wir ja mit dem Projekt quasi jetzt durch und schauen mal, ob und wie mit den Ergebnissen weitergearbeitet werden kann. Wir haben natürlich jetzt erstmal nur, also in dem Sinne nicht mal so richtig Grundlagen, sondern ja auch nur erste Ansätze erarbeiten können in dem Zeitraum. Der Idealfall wäre natürlich, wenn in weitergehenden Forschungsprojekten das aufgegriffen würde und dann wirklich nochmal in konkrete Maßnahmen umgegossen würde. Aber das bleibt dann abzuwarten vom Tisch.
Das liegt vor allem in der Hand von Fördergebern. Und da ist natürlich die Frage, was wird als wichtig erachtet? Und wir haben ja auch gesehen, ne, Pflege war in der Pandemie auf einmal in aller Munde, alle haben geklatscht. Wirklich viel hängen geblieben ist leider nicht. Dann ist die Begriffskarriere wieder schlagartig gefallen. Wir sind zu neuen Themen gekommen. Also das ist in der Sicherheitsforschung leider wie überall anders auch.
Margot, ich danke dir vielmals, dass du mit mir gesprochen hast. Ich hoffe, für Sie war es auch ganz interessant. Wenn Sie Interesse an Forschungsprojekt AUPIC und vor allem auch an den Ergebnissen haben, an den digitalen Schulungen, die Sie sich mal anschauen können, an den ersten Überlegungen zu Katastrophenpläne, die für Sie vielleicht ganz hilfreich sein könnten, schauen Sie gerne einfach unter www.aupic.de nach. Da finden Sie alles zum Forschungsprojekt.
Vielen Dank, Tim.
Vielen Dank.
Ja, das war es soweit zum Projekt AUPIC. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, besuchen Sie gerne die Seite www.aupic.de. Das ist AUPIC.de. Dort finden Sie auch alle wichtigen Kontaktdaten zu den Projektpartnern. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, Sie konnten vielleicht den ein oder anderen Aspekt auch für Ihre eigene Arbeit mitnehmen, wenn Sie Krisenkonzepte erarbeiten wollen, wenn Sie da noch am Anfang stehen. Konnten Sie bestimmt ein bisschen was mitnehmen und was Ihnen vielleicht auch dabei hilft. Wir freuen uns natürlich wie immer über Ihre Kommentare, Erfahrungen zum Thema Krisenkonzept oder auch gerne weitere Themenvorschläge für den Podcast. Kontaktieren Sie uns gerne über Social Media. Dort finden Sie die Zeitschriften Altenpflege, Häusliche Pflege und Altenheim. Oder Sie schreiben mir direkt eine E-Mail an Friederike, Friederike. Schild, das ist Schild, @vincenz.net. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch nochmal an meine sehr interessanten Gesprächspartner und Gespräche heute und sage bis zum nächsten Mal bei Pflegegestalten.